Weißt du noch, worum es in den letzten beiden Predigten ging? Die letzten beiden Predigten haben uns das Herz Gottes geoffenbart für das, was auf seiner To-Do-Liste für unseren Montag und Dienstag und die restlichen Tage der Woche ganz oben steht. Über Müll rausbringen, Hausaufgaben machen und Einkauf. Nämlich Liebe. Liebe zu Gott und Liebe zum anderen. Und ich möchte dich fragen am Anfang dieser Predigt, was haben diese beiden Predigten mit deinem Leben gemacht? Denn selbst wenn es eine Nebensache der Schrift wäre, über die wir gesprochen haben, dann ist es immer noch die Schrift Gottes. Das Wort Gottes, das er zu dir persönlich gesandt hat. Aber es ist nicht meine Nebensache, es ist eine Hauptsache der Schrift. Wirklich eine Hauptsache. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Erkenntnis wird ergehen, sagt die Schrift. Prophetie wird vergehen, aber die Liebe, die wird niemals vergehen. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten, was hat dieses Wort Gottes in deinem Leben, in deinem Herzen, in deinen Beziehungen gemacht? Ich persönlich merke bei mir, dieses Thema beschäftigt mich und es ist Schwarzbrot für mich. Es ist wirklich etwas, woran ich merke, ich muss es kauen. Ich muss es sogar wiederkäuen. Kauen, verdauen, nochmal hochbringen quasi, nochmal kauen, damit wirklich das, was Gottes Herz ist für mein Leben, nämlich in größerer Liebe zu wandeln, mich wirklich erfüllt, die ganzen Nährstoffe bis in meine Muskeln dringen, bis in mein Herz, bis in meine Gedanken. Ich möchte dieses höchste Gebot nicht runterschlingen wie Fast Food. Und deswegen möchte ich bei diesem Liebesgebot etwas verweilen, auch in den Predigten. Die nächsten drei Predigten werden nicht fortfahren im Markus-Evangelium, sondern sie werden eines tun. Sie werden versuchen, die Liebe Gottes uns vor Augen in seinen ganzen Ausmaßen zu malen. Und das können wir hier nicht. Ich habe einen schönen Kommentator gefunden, ich glaube, es war Flavel, der gesagt hat, wenn wir versuchen, die Liebe Gottes zu beschreiben, dann beschreiben wir sie beim Mondeslicht. Ja? Gut beschreiben können wir sie erst in der Herrlichkeit, am Mittag der Herrlichkeit Gottes. Ja, wir schreiben im Mondlicht über etwas, was wir nur erahnen. Aber die Liebe Gottes, das ist das Thema der nächsten drei Predigten. Denn ich will mit euch gemeinsam tun, was Paulus für die Epheser in Kapitel 3, Vers 18 und 19 gebetet hat. Ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Predigt. Sein Gebet war für diese Gemeinde, Ephesus, dass sie begreifen, was die Ausmaße der Liebe Gottes, der Liebe des Christus sind. Und dass dieses Begreifen etwas mit ihnen macht. Er nennt es, dass sie erfüllt werden, dass sie voll werden mit dieser Liebe. Und mein Gebet ist, dass ich persönlich und wir als Gemeinde mehr gefüllt sind mit dieser Erkenntnis, dass es nicht spurlos an uns vorbeigeht, wenn wir mehr von der Liebe Gottes erkennen. Und ich glaube, das brauchen wir alle in unseren Familien, in unseren Beziehungen, mit Freunden, mit Feinden und auch in der Gemeinde. Deswegen lasst uns das Ausmaß der Liebe Gottes betrachten in den nächsten drei Predigten, auf dass wir erfüllt werden mit dieser Liebe. Und diese kurze Predigtreihe zum Ausmaß, zur Weite, Höhe, Tiefe der Liebe Gottes beginnt heute mit dem ersten Teil. Und der erste Teil ist die Kosten der Liebe Gottes. Die Kosten. Wir werden uns in jeder Predigt einen anderen Aspekt, eine andere Dimension anschauen. Und heute schauen wir uns die Kosten an. Der Titel der Predigt lautet: Das Ausmaß der Liebe Gottes, Doppelpunkt, ihre Kosten. Das Ausmaß der Liebe Gottes, Doppelpunkt, ihre Kosten. Denn wie sehr jemand liebt, das kann man auch ganz gut daran messen, was ihn diese Liebe kostet. Manche Frauen zum Beispiel, meine Frau ist eine davon, freuen sich am Geburtstag über ein selbstgeschriebenes Gedicht mehr als über ein teures Kleid, was der Mann vielleicht gekauft hat. Und wenn man fragt, ja, warum das denn so ist, nun, dann mag ein Teil des Grundes sein, weil so ein Gedicht den Mann vielleicht mehr kostet als nur Geld. Zeit, Überwindung, Gedanken über die Liebe, die er hat zu seiner Frau. Auch ein bisschen Mut, sowas zu machen, ja, sowas Persönliches. Liebe misst man an ihren Kosten. Deswegen ist das heute unser erster Gesichtspunkt, wie wir die Liebe Gottes vermessen wollen. Und die Schrift zeigt uns selbst, dass die Kosten der Liebe Gottes ein wichtiger Punkt sind, wo Gott sagt, daran erkennt ihr meine Liebe. Wir haben es heute gelesen. In 1. Johannes 3, Vers 16 schreibt Johannes, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Woran haben wir die Liebe erkannt? Nun, dass Gott etwas ausgegeben hat. Es hat ihn was gekostet. Etwas Kostbares. Gottes Liebe und ihre Kosten zu erkennen, das ist einerseits sehr einfach und andererseits gar nicht einfach, denn es hat den Tapeteneffekt. Ja? Wir sind so vertraut mit diesem Thema. Manchmal ist das schönste Bild, irgendwann guckt man es gar nicht mehr an, wenn es im Flur hängt, man geht dran vorbei. Und weil wir uns ja nicht nur die Liebe Gottes quasi intellektuell im Kopf verstehen wollen, sondern wirklich ergriffen sein wollen mit unserem inneren Menschen, möchte ich eine kleine Hilfsgeschichte erzählen. Und diese Hilfsgeschichte ist nicht der Punkt der Predigt, aber sie kommt immer wieder vor, weil sie uns helfen soll, die Liebe Gottes und ihre Kosten zu verstehen. Das ist eine wahre Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg hatten die Nazis in Deutschland Arbeitslager, wo Gefangene eingesperrt waren und tagsüber mussten sie harte Arbeit verrichten, zum Beispiel in Steinbrüchen. Eines Tages ging eine Gruppe von 20 Gefangenen, wie jeden Tag, in den Steinbruch. Jeder bekam eine Schaufel beim Verlassen des Lagers, dann mussten sie in den Steinbruch gehen. Und als die Sonne unterging, mussten sie zurückkommen und mussten ihre Schaufeln abgeben bei den beiden wachhabenden Offizieren. Sie stellten sich wie gewohnt in einer Reihe auf, während einer der beiden Offizieren die Schaufel zählte. Er zählte 19. Wütend drehte sich der Offizier um und blickte die 20 Gefangenen an. Wer von euch hat eine Schaufel versteckt? Raus mit der Sprache! Keiner rührte sich. Der Offizier zog seine Pistole rauf und sagte, wenn ihr nicht redet, erschieße ich 5 von euch. Es war Totenstille und da trat plötzlich mit gesenktem Kopf ein junger Bursche hervor, aus der Reihe, 19 Jahre alt. Der Offizier packte ihn beim Kragen, riss ihn zu Boden, setzte die Pistole an seinen Kopf und erschoss ihn. Er drehte sich um zu den anderen Gefangenen und sagte, das passiert mit Leuten, die Schaufeln verstecken. In diesem Moment sagte der zweite Offizier hinter ihm, es sind doch 20. Der Offizier hatte sich verzählt. Überleg einmal, was muss den 19 Gefangenen durch den Kopf gegangen sein in diesem Moment? Was werden sie gefühlt haben? Was werden sie gedacht haben über diesen einen jungen Mann, der keine Schaufel versteckt hatte, sondern der in Bruchteilen von Sekunden sein ganzes zukünftiges Leben auf die Waagschale gelegt hatte, seine zukünftige Frau, vielleicht Freiheit, Lebensglück, eine Weltreise, große Träume, ein Haus. Hat er all das gewogen und zu leicht befunden und sagt, ich gebe es alles auf für die 19. Ich gebe es alles hin. Die Kosten sind mir nicht zu hoch. Ich gebe es hin für sie. Liebe misst sich an ihren Kosten. Diese Geschichte, diese Hilfsgeschichte hat einen Punkt. Lasst uns betrachten, was Gottes Liebe ihn kostete. Was gab Jesus auf? Was trat er ab, um sich für uns zu geben? Der erste Punkt der Predigt und das erste, was er aufgab für uns in seiner Liebe, ist dies. Erstens, die Liebe Jesu kostete ihn seine Fülle. Die Liebe Jesu kostete ihn seine Fülle. Und jetzt sagst du vielleicht, was heißt Fülle? Fülle ist so ein komischer Begriff, ein biblischer Begriff, aber ein komischer Begriff. Was heißt Fülle? Er gab seine Fülle auf. Nun, Fülle heißt einfach, dass man alles hat, dass man voll ist, bis oben hin und einfach überhaupt nichts braucht. Es gibt theologische Begriffe, Selbstsuffizienz und sowas, aber das ist viel zu abstrakt. Stell dir einfach ein Leben vor, indem du rein gar nichts brauchst, weil du alles hast, was du jemals begehren könntest. Jesus, der ewige Sohn Gottes, hatte alle Fülle von Ewigkeit her. Er besaß alles, was Werbeplakate uns versprechen, was du je dir wünschst zu Weihnachten. Er hatte genug Liebe, Freude, er hatte eine hohe Stellung, er hatte Macht, er hatte Glück, Familienglück. Er hatte Wissen, er hatte Anerkennung, alles davon zur Fülle. Es ging nicht mehr in dieses Leben rein. Jedes von diesen Gefäßen war voll bis zum Rand, überfließend. Er kannte weder Hunger noch Trauer, weder Schmerz noch Trennung. Versuchung und Leid waren ihm unbekannt. Er hatte die Fülle. Stell dir einmal vor in unserer Hilfsgeschichte im Arbeitslager, dass der junge Mann einen Tag bevor das passiert erfahren hätte, dass er innerhalb von einer Woche freigelassen werden würde. Er hätte nicht nur sein Leben für die anderen aufgegeben. Irgendein Leben, irgendein Dahinvegetieren in einem Nazi-Arbeitslager. Er hätte ein Leben aufgegeben mit weichen Betten, mit richtigem Essen, mit Freunden, mit Familie, mit Spaziergängen im Grün. Im Vergleich zu dem Arbeitslagerleben, ein Leben der Fülle hätte er aufgegeben. Stell dir vor, das hätte er gewusst. Stell dir vor, so wäre es gewesen. Wie viel größer noch wäre seine Liebe gewesen? Wie viel größer seine Kosten? Er wäre nicht nur ein Held gewesen, er wäre eine Legende. Und so war es bei Jesus. Seine Liebe zu den Menschen kostete ihn seine Fülle. Die Bibel drückt es so aus in 2. Korinther 8, Vers 9. Obwohl er reich war, wurde er arm um euretwillen. Obwohl er reich war, wurde er arm um euretwillen. Seine Liebe kostete ihn sein Reichtum. Was für ein Reichtum war das, magst du fragen? Was für ein Reichtum war das? Wie war das so, Sohn Gottes zu sein, bevor er Mensch wurde und all das aufgab? Jesaja 40, Vers 15 bis 17 gibt uns so ein bisschen einen kleinen Einblick, so einen kleinen Blick in dieses Leben der Fülle des Gottessohnes, bevor er sich aufmachte, Mensch zu werden. Dort steht: Siehe, die Völker, also gemeint sind Nationen, ganze Länder, ganze große Heere. Siehe, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer. Wie ein Stäubchen in den Waagschalen sind sie geachtet. Siehe, er hebt die Inseln auf wie ein Staubkörnchen. Alle Völker sind wie nichts vor ihm. Sie gelten ihm weniger als nichts. Jetzt stell dir diese Völker vor, auch heutzutage mit ihren riesigen Panzerarmeen und mit ihren großen Raketen und mit Herrn Biden und mit Frau Merkel und Paraden und mit ihren Schätzen, alles, was sie haben. Und alle diese Völker mit all ihrem Reichtum, die waren im Vergleich zu Jesus, zu diesem riesigen, herrlichen Jesus, wie der Dreck unter deinen Fingernägeln, wie ein Staub irgendwo in der Ecke des letzten Winkels deines Kellers. Er fürchtete nicht ihre Macht, er begehrte nicht ihren Reichtum, er brauchte nicht ihren Applaus, begehrte nicht ihre Zustimmung. Ihre Sünden nahmen ihm nichts, ihre Gerechtigkeit fügte ihm nichts hinzu. Jesus war Gottes Sohn, voll Freude, Liebe, Stärke, und die ganze Welt und alles, was bei uns in den 20 Uhr Nachrichten kommt, war für ihn nichts. So reich war Jesus' Leben. Doch er wurde arm um unsertwillen. In Philipper 2, Vers 7 steht: Er entäußerte sich selbst. Entäußern ist ein altes Wort. Es heißt so viel wie auskippen, entleeren. Er kippte diese Fülle aus, dieses volle, prallvolle Leben. Gab er auf, kippte er aus und wurde Mensch. Bis nichts mehr da war von diesem Leben der Fülle, als nur noch ein zerschlagener Mann an einem Kreuz, dem noch die Spucke von seinen spöttischen Widersachern im Bart klebte. Am Kreuz zitierte Jesus den Psalm 22, in dem es heißt: Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Jesus' Liebe kostete ihn etwas. Jesus' Liebe kostete ihn so viel, dass er unter den Status eines Menschen sank, auf die Ebene von Wurmtieren, eine unbeachtete Masse an einem Kreuz. Jesus' Liebe machte ihn zum Staubkorn, zum Wurm. Warum? Um uns Würmlein aus Liebe zu retten. In Hebräer heißt es, oder in Hebräer, ich glaube, Kapitel 10 ist es. Wo ein Psalm zitiert wird, er beschreibt, dass der Sohn Gottes einen Körper erhält, der Nerven hat, der Schmerz übertragen kann an das Gehirn, der eine Wange hat, die ein Mensch erreichen kann mit seiner Spucke, der ein Herz hat, das Leid kennt und stehen bleiben kann. Er gab all diese Fülle auf und nahm diesen Körper an, kippte sich aus, damit er die Sündenschuld seiner Erlösten erleiden konnte. Was kostete Jesus seine Liebe? Ein Leben in Fülle. Nun mag jemand an dieser Stelle einwenden und sagen, nun, aber er war ja Gott. Wir Menschen, wir mögen da sehr drunter leiden, wenn wir ein Leben der Fülle aufgeben, wie unser junger Held in der Hilfsgeschichte. Aber Gott findet das doch nicht mühsam, oder? Und überhaupt, Jesus verlor doch am Ende gar nichts. Nach seinem Tod erhielt er doch alles wieder und ist wieder so dieser herrliche, allmächtige, große Gott. Nun, Jesus war ganz Gott und ganz Mensch. Aber du darfst es dir nicht so vorstellen, dass seine göttliche Natur wie ein Panzer seinen Körper bedeckte, so wie das bei den Rittern war. Die Ritter hatten einen Panzer, dass kein Pfeil an ihr schwaches Fleisch kommt. So war Jesus' göttliche Natur nicht. Sie schirmte ihn nicht ab vor dem Leid. Stell es dir vielmehr so vor, dass seine göttliche Natur unter seiner Haut ist, unter seiner menschlichen Natur. Weißt du und ich, wir halten nicht viel Schmerzen aus, bevor wir ohnmächtig werden und vielleicht sogar sterben. Unser Fleisch ist schwach. Schnell sind wir vorbei. Aber Jesus' göttliche Natur machte ihn fähig, machte seine fleischliche Natur, seine menschliche Natur fähig, mehr zu leiden, als irgendein Mensch es vermochte. Sie stärkte seine Leidensfähigkeit. Jesus' göttliche Natur ließ ihn mehr leiden, kostete ihn mehr. Seine Kosten waren größer, weil er Gott war, nicht weniger. In Hebräer 2, Vers 17 sagt uns die Schrift, dass er in jeder Hinsicht uns ähnlich wurde. Das heißt, seine göttliche Natur verhinderte nicht, dass er Schmerz empfand und Leid empfand. Sie machte ihn fähig, mehr zu leiden. Stell dir einen dünnen Stab vor. Wenn man diesen etwas biegt, bricht er. So sind du und ich. Wir halten nicht viel aus. Aber nun stell dir einen großen Stab vor und den kannst du nehmen und den kannst du mit voller Gewalt biegen. Mit unglaublich großer Kraft. Dieser Stab kann viel mehr Druck, muss viel mehr Druck erleiden, weil er so groß ist. Das war Jesus' Natur. Sie ließ ihn mehr leiden, nicht weniger. In jeder Hinsicht wurde er uns ähnlich und so auch seine Kämpfe. Und auch wenn es so ist, dass er nach seinem Tod alles wiederbekam, denke doch, bei dir ist es dasselbe. Wenn du ein Christ bist, weißt du, dass du hundertfältig zurückempfangen wirst. Hundertfältig. Aber nimmt das deine Kämpfe weg? Theoretisch ja. Aber praktisch nein. Und so war es für ihn auch. In jeder Hinsicht war er dir da gleich. Lass mich diesen ersten Punkt der Predigt zusammenfassen. Ein Maß, eine Dimension der Liebe Gottes sind die Kosten, die diese Liebe hatte. Was kostete ihn diese Liebe? Seine Fülle, die er aufgab, um ein Mensch, ja, ein Wurm zu werden. Und weil er Gott war, war seine Erniedrigung größer, nicht kleiner. Sein Leid größer, nicht kleiner. Seine Kosten höher, nicht geringer, als wenn er ein Mensch gewesen wäre. Seine Liebe war echte, kostspielige Liebe. Nun lasst uns den zweiten Punkt betrachten. Die Liebe Jesu kostete ihn die Gegenwart seines Vaters. Die Liebe Jesu kostete ihn die Gegenwart seines Vaters. Nun mag sich mancher sagen, ja, was ist das schon? Die Gegenwart des Vaters. Heute ziehen viele junge Menschen aus ihrem Zuhause aus und freuen sich. Endlich ist der Vater nicht mehr jeden Tag da und endlich kann ich mein eigenes Ding machen. Innige familiäre Liebe zwischen Vater und Sohn, das ist etwas Seltenes und Kostbares. Denn Väter und Söhne sind beide mit Gesetzlosigkeit geplagt, sind beide Sünder. Und wie wir in den letzten Predigten gesehen haben, Gesetzlosigkeit lässt Liebe erkalten. Aber lasst uns immer bedenken, dass es bei Jesus und seinem Vater nie so war. Es war keine Vater-Sohn-Beziehung, wie wir sie kennen. Es war perfekte Liebe zwischen den perfektesten Menschen. Die größte Liebe, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Der Vater sagte über den Sohn auf dem Berg der Verklärung: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Liebe und Freude, das ist das, was der Vater empfand über den Sohn. Und hört einmal, was Jesus sagt in Johannes 17, Vers 24. Dort betet er zu seinem Vater. Und er sagt zu ihm: Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Überleg mal, was er betet. Er betet: Vater, ich will, dass meine Jünger meine Herrlichkeit sehen. Meine Gloria, meinen ganzen Glanz, das Tollste, was mich ausmacht. Und was ist das? Dass du mich geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Das will ich, dass sie sehen. Das ist meine Ehre, das ist mein Schmuck. Ich will keine Kronen, ich will nicht, dass sie meine Allmacht anbeten und sagen: Oh, du bist ja allwissend, du bist ja so groß und mächtig und herrlich und bist zur Welt erhöht. Sondern ich will, dass sie staunen über den einen Fakt, dass du mich liebst. Das ist meine Ehre und mein Schmuck. Das will ich, dass das alle sehen, unsere Liebe, die wir zueinander haben. Als Gott Mann und Frau erschuf, ganz am Anfang, erschuf er sie als sein Ebenbild. Eine Zweieinigkeit wurde geschaffen, um eine Dreieinigkeit wiederzuspiegeln. Die beiden, die Mann und Frau, sollten eins sein, wie Vater, Sohn und Geist eins sind in Liebe. Und wenn wir irgendwie die Liebe Gottes, Vater und Sohn, verstehen wollen, dann müssen wir am ehesten an die Vereinigungsliebe von Mann und Frau denken. Darin ist sie wiedergespiegelt. Nun lasen wir in 2. Korinther, dass Jesus arm wurde, um unseretwillen sein Reichtum aufgab, weil er liebte. In einem der ärmsten Momente seines Lebens, im Garten Gethsemane, betete er voller Furcht dieses Gebet: Aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir. Der Sohn betet zu Abba, zu Papa, zum Vater, zum geliebten Vater. Und wovor hat er Angst? Er hat Angst vor dem Kelch. Was ist der Kelch? Im Alten Testament ist es der Ort, wo der Zorn Gottes über die Sünden der Menschen aufbewahrt wird. Jesus hatte keine Angst vor den Schmerzen, die ihn am Kreuz erwarten würden. Christen in den folgenden Jahrhunderten haben sich Nägel genageln lassen, in heißes Öl kippen lassen und sie haben es mit einer Heldenmiene getan. Der Sohn Gottes brach nicht zusammen und schwitzte Blut, weil er Angst hatte vor ein paar Nägeln. Wovor hatte er Angst? Vor diesem Kelch. Denn dieser Kelch würde eines machen, nämlich seinen letzten Schatz von ihm nehmen. Ein ausgekipptes Leben, dem letzten Schatz berauben, den er hatte. Und was war sein letzter Schatz? Die Gegenwart seines Vaters. Seiner großen Liebe. In all seiner Armut war ihm doch das Letzte geblieben, dass sein geliebter Vater ihn alle Zeit sah, ihn alles zeigte, ihm sagte, was er sagen sollte, bei ihm war. Und nun sollte er diesen Kelch des Zornes Gottes trinken, das geliebte Gesicht gegen sich gewendet haben, zum ersten Mal, seit die Ewigkeit begann. Und den Zorn seines Vaters tragen. Dieser Kelch würde ihm den größten Schatz kosten, den er zu geben möglich war. Die Gegenwart seines geliebten Vaters. Und so rief er aus am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und damit war seine Armut vollkommen geworden. Das Entleeren, das Entäußern bis zum Boden erfüllt. Aus Liebe zu seinem Volk. In den Sprüchen heißt es, und es ist der erste Spruch der Spruchsammlung Salomos ab Kapitel 10, quasi der Spruch über allen Sprüchen, der Titelspruch. Ein weiser Sohn macht seinem Vater Freude, aber ein törichter Sohn ist der Kummer seiner Mutter. Jesus wurde am Kreuz nicht zu einem törichten Sohn. Am Kreuz wurde er zu einem Opferlamm für alle törichten Söhne, die Gott erwählte, zu erretten. Er wurde zum Inbegriff des törichten Sohnes, zum Inbegriff alles dessen, was einem Vater Kummer macht, zum Inbegriff aller Wut, alles Hasses, aller Rebellion, die je ein Sohn gegen einen Vater gehabt hat. Wie der zweite Korintherbrief sagt, er wurde zur Sünde für uns. Zum Inbegriff der Gotteslästerung, Rebellion und jedes bösen Gedankens. Und er war nun an diesem Kreuz in Gottes Augen derjenige, der all diese Sünden getan hatte. Und Gottes Zorn brach los über ihn, in Schmerz und Leid und Höllenqualen, von denen die größte war, dass seine große Liebe sich gegen ihn wandte und nur noch Prügel und Zorn und Strafe für ihn übrig hatte. Stell dir vor, in unserer Hilfsgeschichte, dass die 19 Gefangenen gerade den toten Körper des jungen Mannes aufheben und da sagt einer von den 19, das ist doch Mirko, ich kenne ihn. Meine Tochter Mira hatte sich gestern mit ihm verlobt. Sie waren beide begnadigt worden und nächste Woche wären sie frei gewesen. Ein freies Liebespaar. Was würden die 19 Geretteten dann noch gefühlt haben, dass Mirko nicht nur sein Leben aufgegeben hat, sondern seine Liebe, seine große Liebe hingegeben hatte für sie, um sie zu erretten. Lass diesen Gedanken dir helfen, die weitaus größere Aufopferung Jesu Christi in deinem Herzen kostbar werden zu lassen. Denn größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist das Ausmaß der Liebe Jesu für dich, wenn du zu seinem Volk gehörst. Nun lasst uns aus dieser Betrachtung der Kosten der Liebe Gottes 3 Anwendungen ziehen. Denn wir wollen ja gemeinsam die Höhe, Breite und Tiefe, die ganzen Ausmaße der Liebe Gottes begreifen, um mit Liebe erfüllt zu werden. Um Liebe an andere weiterzugeben, um nicht davon abhängig zu sein, dass wir erfüllt werden, weil du mich liebst und du mich liebst und du mich liebst und ich dann darauf liebevoll reagieren kann. Wer so liebt, der wird schnell erkalten. Wir brauchen eine bessere Tankstelle, einen sichereren Quell von oben. Erste Anwendung. Schau auf diese Liebe. Schau auf diese Liebe. Ich selbst war kein Teenie, der Poster von seinen großen Idolen an der Wand hatte, aber ihr wisst alle, dass Teenies das gerne machen. Sie hängen sich Poster von ihren Lieblingsstars an die Wand. Warum machen sie das? Weil sie gerne zu ihnen aufschauen. Sie liegen gerne im Bett und schauen ihr großes Idol an und blicken nach oben und erinnern sich daran, wie wunderschön ihr Star ist. Wie wunderbar er singen kann. Wie gut und wie freundlich er ist. Und für einen Moment ziehen sie, wenn sie ihn anblicken, Kraft aus dem Gedanken, dass er vielleicht auch sie so liebevoll anschauen könnte. Posterstars nun sind tote Götzen. Sie haben Ohren aus Papier und können nicht hören und sie haben Hände aus Druckerfarbe und können nicht helfen. Aber lasst uns von diesen Teenies eins lernen. Sie hängen ihre große Liebe dorthin, wo sie sie täglich sehen können, wo sie sie anschauen können, wo sie Kraft von ihrem Idol ziehen können, um sich an ihm zu stärken, wenn die Schule schlimm ist und wenn die Eltern schlimm sind und wenn die Freunde schlimm sind. Schauen sie auf und beziehen Kraft. In Hebräer 12, Vers 1 bis 2 geht es darum, wie wir Christen in einer Welt kämpfen sollen. Dort steht, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus. Indem wir hinschauen auf Jesus. Die Schrift meint nicht, dass wir ein Poster von ihm aufhängen sollen, aber irgendwie sollen wir hinschauen auf Jesus. So wie Teenies es tun mit ihren Idolen. Damit wir in unserem Kampf um heiße Liebe und um Glauben und um Hoffnung nicht unterliegen und erkalten und den Glauben verlieren. Wir müssen auf diese Liebe schauen. Wie können wir das tun? Indem wir es zu einem Teil unserer Gebete machen, über die Liebe Gottes nachzudenken, mit ihm, ihm zu danken dafür, ihn zu preisen dafür. Indem wir schöne Lieder, die dein Herz berühren, singen oder darüber nachsinnen. Das Lesen von Hymnen, nicht nur das Singen von Hymnen, das Lesen von Hymnen war für viele Jahrhunderte lang Standard von christlichen geistlichen Übungen. Das Beten von Hymnen, von schönen Gedichten, als Möglichkeit aufzuschauen zur Liebe Jesu. Oder sinne über Schriftstellen nach, die dir diese Liebe zeigen. Heute Morgen haben wir im Morgengottesdienst vom Abendmahl gehört. Gott möchte, dass wir wöchentlich aufblicken zu Jesus und ans Kreuz blicken im Abendmahl. Wir brauchen dieses Hinschauen. Schau auf diese Liebe. Und wenn du merkst, dass du diese Liebe nicht mehr vor Augen hast, dann sei wie Sulamit aus dem Hohelied, Kapitel 3. Sie sagt, auf meinem Lager in den Nächten suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Ich will doch aufstehen und in der Stadt umherlaufen, auf den Straßen und Plätzen. Ich will ihn suchen, den meine Seele liebt. Wenn du ihn nicht mehr vor Augen hast, mach dich auf. Renne hinaus und suche ihn, bis du ihn findest. Schau auf diese Liebe in deinem täglichen Kampf und bedenke, das ist nicht irgendein Ratschlag. Das ist Gottes Aufforderung für Kämpfer. Für Kämpfer. Die kämpfen in einer harten Welt um heiße Liebe. Schau auf diese Liebe. Zweite Anwendung. Ahme diese Liebe nach. Ahme diese Liebe nach. In Epheser 5, Vers 1 bis 2 heißt es, werdet nun Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt hat. Kinder sind geborene Nachahmer, das weiß jeder, der Kinder hat. Und das Gebot in Epheser ist, dass wir Nachahmer Gottes sein sollen als solche Kinder. Meine Kinder ahmen mich nicht nach, weil sie das müssen, sondern sie ahmen mich nach, weil sie mich sehen. Jesu Liebe ist nicht nur unsere Freude, sie ist auch unser Vorbild und etwas, das, wenn sie uns erfüllt, wir auch ganz natürlich imitieren werden. Und wie wir heute gehört haben, ist diese Liebe eine kostspielige Liebe. Das heißt, wir sollen eine kostspielige Liebe nachahmen, eine Liebe, die uns kostet. Paulus ist dafür ein Beispiel. Wisst ihr, wen Paulus liebte? Paulus liebte ganz besonders seine Brüder, die Israeliten waren. In Römer 10, Vers 1 schreibt er, Brüder, er schreibt aber hier an die Christen, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Liebe misst sich an Kosten. Was wäre Paulus bereit, für diese Liebe aufzugeben? In Römer 9, Vers 3 lesen wir es. Ich wünschte, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind. Paulus hat eine Liebe erlebt in seinem Leben, die so unglaublich kostspielig war, dass er selbst bereit war, sein eigenes Heil einzutauschen für seine Brüder nach dem Fleisch. Liebe wird uns kosten. Geld und Zeit vielleicht, Kraft sicherlich, Überwindung, Mut, all diese Dinge. Aber wenn ich 1. Korinther 13 lese, die Definition, das Hohelied der Liebe, dann sehe ich dort eine kostspielige Liebe. Lasst mich einmal die berühmte Passage aus 1. Korinther 13 etwas anders vorlesen, mit einem Fokus auf den Kostenpunkt. Hier ist sie. Die Liebe kostet dich deine Ungeduld. Die Liebe kostet dich deine Hartherzigkeit. Sie kostet dich jeden neidischen Blick. Die Liebe kostet dich dein Bedürfnis, groß zu sein. Die Liebe kostet dich schlechte Gewohnheiten. Sie kostet dich das Privileg, sauer zu sein auf andere. Sie kostet dich Nachgrübeln darüber, was andere dir angetan haben. Sie kostet dich billige Späße und Zufriedenheit mit Halbwahrheiten. Sie kostet dich die Möglichkeit, dich abzuwenden und den anderen aufzugeben. Sie kostet dich Misstrauen. Sie kostet dich, nicht mehr auf Gottes Eingreifen zu hoffen im Leben des anderen. Liebe kostet dich jede Konsumhaltung. Diese Liebe wird niemals aufhören. Dir gegenüber mag die Welt vergehen, Gottes Wort wird stehen bleiben. Ich liebe dich so. Sei ein Nachahmer dieser Liebe als geliebtes Kind. Denn deine Nächsten brauchen dich, brauchen solche Liebhaber. Schau auf diese Liebe, Anwendung 1. Ahme diese Liebe nach, Anwendung 2. Dritte Anwendung. Tritt diese Liebe nicht mit Füßen. Tritt diese Liebe nicht mit Füßen. Ich weiß nicht mehr, welcher Geburtstag es war, aber ich war noch in der Grundschule und ich hatte Freunde eingeladen, um mit mir zu feiern. Meine Eltern waren nicht da, das weiß ich noch, denn ansonsten hätte ich mich nicht getraut, was dann geschah. Ich hatte zwei Zwillingsgeschwister aus meiner Klasse eingeladen. Ich wusste, dass sie sehr arm waren. Sie lebten im Bahnhofsgebäude, genau an den Bahnschienen, hatten eine alleinerziehende Mutter, die in Schichtarbeit arbeitete, und sie waren meistens allein. Sehr schwierige Umstände. Sie hatten immer die billigsten Klamotten an, waren in der Schule so lala, denn oft hatten sie die Hausaufgaben nicht. Aber wir kannten uns und ich lud sie ein. Sie hatten nicht viel Geld und sie brachten mir als Geschenk eine zusammengeklebte Pappkartonkiste voll mit gebrauchtem Spielzeug, das sie wahrscheinlich aus ihrem Kinderzimmer für mich zusammengesucht hat. Es war kein Schrott und es war auch ziemlich viel, aber es war eben gebraucht. Ich weiß noch, dass ich die Kiste nahm und ich verstand erst gar nicht, was diese Kiste sollte. Als ich verstand, dass es mein Geschenk war zum Geburtstag, lachte ich sie vor den versammelten Gästen aus und verspottete sie. Die beiden sind dann gegangen und es ist bis heute, ich habe es meinen Kindern schon manchmal erzählt, das Ereignis in meinem Leben, wo ich sage, ich würde sie am liebsten noch einmal sehen und mich entschuldigen. Dass ich ihr Geschenk abgelehnt habe. Aber so ist das mit Geschenken. Ein abgelehntes Geschenk ist nicht einfach eine neutrale Handlung. Es ist nicht ein Danebenstehen und sich für nichts entscheiden. Ein abgelehntes Geschenk ist die Liebe eines anderen mit Füßen zu treten. und zu sagen, diesen Schrott, den will ich nicht. Das will ich nicht. Das brauche ich nicht. Was du da für mich gegeben hast, ist mir nichts wert. Geh weg damit. Und ich frage dich, hast du Gottes Geschenk angenommen? Gott gab seinen Sohn. Jesus gab sein Leben der Fülle, damit Menschen gerettet werden, wenn sie umkehren und an ihn glauben. Und er ruft heute noch auf den Straßen und Plätzen als die Weisheit Gottes. Nimm Weisheit an. Wirf dein Leben nicht weg. Denk nicht, morgen ist noch Zeit und spiel nicht mit dem Zorn Gottes über deine Sünden. Erkenne den Herrn der Welt und beuge dein Knie vor ihm. Und denk nicht, wer Gottes Geschenk nicht annimmt, ist ein neutraler Beobachter an der Seitenlinie. Wer Gottes Geschenk nicht annimmt, ist so ein unfreundlicher, böswilliger Mensch, wie ich es damals war, der die Liebe Gottes mit Füßen tritt, ihn wegschickt aus seinem Leben und sagt, mit dir habe ich nichts zu tun. Dein Geschenk will ich nicht. Was dir kostbar ist, ist mir nicht kostbar. Geh weg. Hast du dieses Geschenk angenommen? Wenn nicht, dann sei dir bewusst, dass du dieses Geschenk mit Füßen trittst und den Gott, der es gab, auslachst vor aller Welt, so wie ich die beiden auslachte auf dem Geburtstag, und dass du ihn aus deinem Leben fortschickst. Und Gott wird das persönlich nehmen. Tritt diese Liebe nicht mit Füßen. Denn der Herr ist ein eifernder Gott. Und sein Geschenk ist ihm viel wert. Sein Sohn ist sein Liebstes, das er gegeben hat. Und er wird den nicht ungestraft lassen, der ihn mit Füßen tritt. Denn es ist schrecklich, in die Hände dieses Gottes zu fallen. Tritt diese Liebe nicht mit Füßen. Diese erste Predigt zum Ausmaß der Liebe Gottes hat sich beschäftigt mit ihren Kosten. Nächste Woche werden wir uns mit einem anderen Teilaspekt beschäftigen, aber uns ist eins wichtig, die Höhe und Breite und Tiefe und Weite der Liebe zu erkennen, erfüllt zu werden mit ihr und zu sagen, Gott, bitte, erfülle mich mit dieser Liebe, dass ich anderen davon geben kann, dass sie meine Beziehung verändern, meine Familie, meine Gemeinde, meine Arbeitsstelle, meine Freundschaften und meine Feindschaften verändern. Amen. Lass uns gemeinsam, jeder für sich, in Stille beten und ich schließe dann mit Gebet ab.